Danke für die schöne Musik, die Texte, das Gebet von Armin. Hat mir, ich komme aus einer anstrengenden Woche, manche Ärger und so, kennt ihr ja, hat mich zuversichtlich werden lassen, hat mir Hoffnung gegeben. Das ist auch das Ziel meiner Predigt, dass ihr hier ein bisschen zuversichtlicher rausgeht, als ihr reingekommen seid. Ich will euch ermutigen, jetzt wisst ihr, wo ihr dran seid, worauf es rausläuft. Wir haben es gerade schon gesehen, worauf hoffen Menschen eigentlich? Ich will auch ein Beispiel noch anfügen. Meine Mutter, die hofft auf einen Enkel. Sie wird von ihren Altersgenossen beneidet, weil sie 6 Enkeltöchter hat. Aber sie ist der Meinung, und so ist meine Mutter, ein Junge kann nicht schaden, denn wer soll einmal Holz hacken? Wer soll Heu machen? Wer soll mit der Duss hantieren? Also, ob sich ihre Hoffnung erfüllt, wer weiß. Worauf hoffen Menschen? Fragt euch selber oder fragt euch wahrscheinlich selber, was wird das neue Jahr, das vor der Tür steht, 2013, für euch bringen? Was erhofft ihr euch? Die eine erhofft vielleicht einen Karrieresprung, der andere, dass er überhaupt erstmal wieder. Hallo, Noemi. Der andere, dass er überhaupt erstmal wieder Arbeit findet und die Arbeitslosigkeit hinter sich lassen kann. Wieder ein anderer hofft einfach nur gesund zu bleiben. Und der dritte, der hofft, dass er wieder gesund wird. Wir alle haben Hoffnungen, natürlich zunächst für uns selber, für unsere Familien und für unsere Freunde. Klar, die eigene Haut liegt einem Nächsten. Aber darüber hinaus, ich skizziere das nur kurz, hoffen wir natürlich auch, dass die Völker dieser Erde in Frieden leben können. Dass die Krise auf den Finanzmärkten nicht unsere Euros auf dem Sparbüchle in Rauch aufgehen lässt und so weiter. Wir hoffen, und das will ich jetzt damit deutlich machen, wir hoffen auf etwas, was in der Zukunft liegt. Ob das eintreten wird, das ist eben offen, sonst wäre es ja keine Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt das Sprichwort. Und dieses Sprichwort sagt, finde ich schonungslos, wie es um unser Hoffen bestellt ist. Glücklich der, dessen Hoffnung in Erfüllung geht. Andere, wie der Friedrich, die haben halt Pech gehabt. Oft genug, das wissen wir auch, gleicht unsere Hoffnung einer Seifenblase. Oder manchmal ähnelt sie einem Strohhalm, an dem wir uns festhalten. Ich will mal versuchen, nochmal kurz diesen Begriff Hoffnung, wie wir ihn landläufig gebrauchen, zu definieren. Wir wünschen uns etwas, das in der Zukunft liegt. Ob es so kommt, ist offen. Jetzt zur christlichen Hoffnung. Zu der Hoffnung, die wir durch und in Jesus Christus haben. Diese Hoffnung hat manches gemeinsam mit der Hoffnung, die ich gerade beschrieben habe. Gemeinsam ist beiden, dass sie nach vorne blicken, in die Zukunft. Beide sind noch nicht in Erfüllung gegangen. Der Unterschied aber ist der, dass die Hoffnung in Christus nicht enttäuscht wird. Sie wird sich auf jeden Fall erfüllen. Sie wird nicht zerplatzen wie eine Seifenblase. Sie wird in Erfüllung gehen. Steile Behauptung, ich weiß. Ich werde versuchen, das euch zu skizzieren. Zunächst muss man, glaube ich, wissen, was ist eigentlich der Inhalt dieser Hoffnung, die wir durch und in Jesus Christus haben. Was würdet ihr sagen, wenn euch Leute nach eurer Hoffnung fragen, die ihr in Christus habt? Überlegt mal kurz. Ich vermute mal, ich will nicht rumgehen mit dem Mikro, es nervt. Ich vermute mal so Stichworte wie ewiges Leben. Dass in Zukunft kommt, in der alles gut wird. Himmel. Solche Stichworte werden da vielleicht fallen. Ich will mit euch jetzt nochmal ganz bewusst auf die Hoffnung gucken, die Jesus gehabt hat. Und überspitzt und provokant will ich mal formulieren, Jesus hat seine Hoffnung nicht darauf gerichtet, dass wir in den Himmel kommen. Ich übertreibe gerade ein bisschen. Sondern seine Hoffnung war, dass Gott auf die Erde kommt. Überspitzt und provokant. Jesus hat seine Hoffnung darauf gerichtet, dass Gott auf die Erde kommt. Klar, die Aussagen mit Himmel und so kennt ihr von ihm alle auch. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich werde euch dort die Stätte bereiten. Oder freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ganz klar. Aber seine Hoffnung hat sich zuerst darauf gerichtet, dass Gott auf die Erde kommt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. So wie jetzt schon im Himmel, so soll es auch auf Erden kommen. Oder Jesus tritt auf, das war seine Predigt, seine erste Predigt und überhaupt seine Predigt. Er hat behauptet, jetzt ist die Zeit da, die Zeit ist erfüllt. Gott richtet jetzt seine Herrschaft auf, deshalb kehrt ihr um und glaubt an diese Botschaft. Oder ein drittes Beispiel. Sein Lebensmotto, seine Lebensvision war, trachtet zuerst nach Gottes Reich und alles andere könnt ihr dem getrost unterordnen. War Jesus ein Träumer? Ein Illusionist? Auf den ersten Blick könnte man das ja denken. Aber wir kennen ja alle die Wirklichkeit, wie es wirklich zugeht und wie es wirklich ist in der Welt. Aber das ganze Neue Testament erzählt davon, die ganzen Geschichten von Jesus erzählt davon, dass Jesus nicht nur irgendwas behauptet hat. Gott richtet seine Herrschaft auf. So wie Pfarrer halt man hier so eine Kanzel herunter behaupten. Was Jesus behauptet hat, das haben die Menschen eben auch erlebt. Die Menschen damals in seiner Gegenwart, die haben erlebt, wie sich diese Hoffnung in ihrem Leben angefangen hat zu erfüllen, konkret zu werden. Jesus hat die Menschen nicht vertröstet auf ein fernes Jenseits, sondern er hat die Menschen in seiner Nähe erfahren lassen, dass Gott seine Herrschaft in ihrem Leben ganz konkret aufrichtet. Beispiele: Kranke Menschen werden gesund. Wir alle kennen ja kranke Menschen. Wir stehen ohnmächtig da, wenn die Nachricht von einer Krebserkrankung wie eine Bombe in unsere Familie einschlägt. Dann kriecht in einem die Angst hoch. Wir fühlen uns ohnmächtig ausgeliefert. Wir wissen ja alle, dass schwere Krankheiten Vorboten des Todes sind. Und der Tod ist die schlechthinige Katastrophe in unserem Leben. Weil der Tod uns das Leben raubt. Weil er uns von der Liebe trennt. Und die Menschen in Jesu Nähe machen jetzt die Erfahrung, dass sie gesund werden. Dass die Bazillen, die an ihnen haften, die Bazillen des Todes, dass die von den Keimen des Lebens zurückgedrängt werden. Wie eine schwere Krankheit, das habe ich schon gesagt, ein Vorbote des Todes ist, so sind diese Heilungswunder Jesu, wie soll ich sagen, ein Vorab-Aufleuchten der Auferstehungswelt. Wenn Gott einmal seine Herrschaft aufrichtet, dann ist das, was Jesus getan hat an den kranken Menschen, eben gar nicht mehr das Besondere, sondern das Selbstverständliche. Wenn Gott seine Herrschaft ganz und gar heraufführt, dann müssen die Krankheiten weichen. Krankheit muss fliehen wie der Schatten vom Licht. Und genau das haben die Menschen in Jesu Nähe eben erfahren. Nicht alle Kranke hat Jesus geheilt, das wissen wir, aber doch viele. Jesu Hoffnung, dass Gott seine Herrschaft aufrichtet, ist mit seinen Wundern sichtbar angebrochen. Nicht vollendet, aber sichtbar angebrochen. 2, 3 andere Beispiele, die uns nochmal zeigen, wie Jesu Hoffnung sich darstellt. Jesus setzt sich mit den Menschen an den Tisch, mit denen sich die gute Gesellschaft nicht an den Tisch setzt. Prostituierte, Schurken, Gauner, Halunken, die andere über den Tisch gezogen haben. Was symbolisiert Jesus da damit? Er nimmt die Tischgemeinschaft aller Menschen im Reich Gottes vorweg. Ein Levi, ein Zachäus oder Maria Magdalena, die erfahren jetzt und hier schon, wie es einmal zugehen wird im Reich Gottes. Oder noch ein Beispiel. dass Jesu Hoffnung darstellt. Eine Hoffnung, die sich hier und jetzt schon zu erfüllen beginnt. Wenn auch nicht vollkommen, so doch in Ansätzen. Denkt zum Beispiel an die Bergpredigt. Da stellt Jesus unseren Lebensstil vor, wie er einmal selbstverständlich sein wird, wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet. So dürfen wir Menschen leben in Gottes Gegenwart. Nicht fixiert aufs eigene Heil und aufs eigene, was uns halt selber betrifft. Nicht fixiert auf den Splitter im Auge des anderen. Den Feinden vergeben können. Wir wissen alle, wie unendlich schwer das ist. Den keuschen Blick, das eindeutige Wort. Wir wissen, dass aus eigener Kraft zu leben uns das nicht gelingt. Aber Jesus lebt so. Die Menschen in seiner Nähe, die erkennen, dass hier etwas Neues angefangen hat. Und sie fangen an, stolpernd und vielleicht strauchelnd Schritte mit ihm zu gehen und auch diesen neuen Lebensstil einzuüben. So lebt Jesus. Sichtbar gewordene Hoffnung, dass Gott seine Herrschaft hier aufrichtet. Ich könnte noch weiter erzählen von der Art und Weise, wie Jesus seine Hoffnung Ausdruck verleiht. Menschen erfahren Befreiung von Zwängen, von Schuld, von zerstörerischen Mächten. Menschen gehen Licht auf, denkt an die Gleichnisse, wie Menschen auf einmal ihr Leben in einem ganz anderen Licht zu verstehen beginnen. Und jetzt, ich gehe einen Schritt weiter. Diese Hoffnung, die Jesu hatte, die ist nicht zerplatzt wie eine Seifenblase. Gott bestätigt, dass er zu dieser Hoffnung Jesu steht, indem er Jesus von den Toten auferweckt. Damit ist klar, das, was Jesus gehofft hat, dass Gott seine Herrschaft aufrichtet und eines Tages ganz und gar aufrichten wird, die wird sich erfüllen. Und am Auferstandenen selber zeigt sich nochmal ganz neu, wie weit diese Hoffnung eigentlich, die uns Jesus gibt, reicht. Wir erkennen an Jesus, dass Gott seine Herrschaft in einer ganz unglaublichen und faszinierenden Art und Weise beginnt aufzurichten. Ich will euch das kurz versuchen deutlich zu machen. Wir sagen, Jesus ist der Erstgeborene unter vielen. Der Erstgeborene einer neuen Schöpfung. Das heißt, Gott wird alle Dinge neu schaffen. Mit Jesus hat es begonnen. Die biblischen Bilder dafür, die kennt ihr. Alle Tränen werden abgewischt. Der Tod wird nicht mehr sein. Gerechtigkeit wird sein, so dass der Löwe und der Ochs miteinander Stroh fressen. Paulus sagt, die ganze Schöpfung wartet darauf, auf diesen Tag, dass nämlich auch sie, die Schöpfung, teilhaben wird an dieser Neuschöpfung aller Dinge. Das ist die Perspektive, die uns Jesu Auferstehung gibt. Wir denken manchmal, ach, in unserer Welt, da geht eh alles zu Bruch. Diese Haltung ist unter uns Christen ja verbreitet. Ich kenne sie selber auch. Egal, wenn hier manches schief läuft, Gott wird ja eh alles neu machen. Aber von der Auferstehung Jesu her müssen wir sagen, nee, die Schöpfung, diese Schöpfung, in der wir jetzt leben, und dieses unser Leben, diesem unserem Leben, dem gibt Gott Zukunft. Es geht, Gott ist nicht der große Kaputtmacher, sondern der Neumacher, sagt, glaube ich, Blumhardt, gell? Es geht um die Neuschöpfung aller Dinge. Oder anders gesagt, nach unserem Tod kommt kein anderes Leben in einer ganz anderen Welt, sondern dieses unser hier geliebtes Leben, das wird auferstehen. Es wird geheilt, es wird versöhnt, es wird zurechtgebracht und vollendet. Es wird zu seiner Bestimmung gebracht, die Gott für uns vorgesehen hat. Gott hat den Menschen bestimmt dazu, dass er in ewiger Gemeinschaft mit ihm lebt. Ich habe einen Freund, dessen Kind ist nur eine Woche alt geworden. Ein Herzfehler hat ihm die Zukunft geraubt. Aus unserer Sicht ist der Tod ein definitives Ende. Ein Abbruch, ein Verlust, eine Vernichtung. aber aus der Perspektive der Auferstehung Jesu, aus der Perspektive der Hoffnung Jesu, muss ich das nochmal anders denken. Diese Neuschöpfung, das Wirklichwerden der Auferstehung, wie sieht die aus an diesem nur acht Tage alt gewordenen Kind? Das bedeutet doch, dass dieses Leben aufblühen wird. Dass es zu dem werden darf, wozu Gott dieses Leben bestimmt hat. Eben in der Nähe und in der Gemeinschaft mit Gott. Oder auf unser eigenes Leben bezogen. Wenn ich euch anguckt, viele von euch sind so alt wie ich. Wir sind in der Mitte des Lebens. Da fragt man sich, was mache ich eigentlich noch aus der restlichen Zeit? Wie viel Zeit ist mir noch gegeben? Was bleibt? Wer älter ist, wer schon 70 oder 80 ist, bei dem drängen sich diese Fragen noch viel massiver auf. Ich ertappe mich beispielsweise immer wieder dabei, dass ich in alten Fotoalben stöbre und der guten alten Zeit hinterher träume. Oft sehe ich Menschen, die gar nicht mehr da sind, und dann steigt in einem so eine Melancholie und eine Trauer auf. Kennt ihr wahrscheinlich. Aber aus der Hoffnung Jesu gesehen, sind wir gerufen, nicht traurig zurückzublicken. Das heißt nicht, dass man nicht mehr Fotoalben angucken darf. Aber wir sind aufgerufen, nicht mehr uns dieser Melancholie oder dieser Trauer irgendwie einfach nur hinzugeben. Nicht traurig zurückblicken in die verlorene Zeit, sondern in Hoffnung nach vorne blicken auf die zukünftige Zeit. Und das gilt gerade auch für Menschen, die am Ende ihres Lebens sind. Bisschen lyrisch mal. In der Hoffnung oder in dieser Hoffnung begrüßen wir das Leben jeden Morgen neu. Weil wir das Kommende erwarten. Wir jammern nicht und sagen, ach, wie lange noch, bald werden wir vergessen sein und keiner mehr wird uns kennen. Sondern wir wissen, dass wir erwartet werden. Erwartet werden im Leben. Das ist die Hoffnung, die wir haben. So in jeden neuen Tag reinzugehen. Gott wird seine Herrschaft auch in meinem kleinen und vielleicht so banalen und vergänglichen Leben aufrichten. Jesus ermutigt uns, diese Hoffnung zu ergreifen. Ostern will uns hineinreißen in den Jubel, dass Gott mit seiner Neuschöpfung aller Dinge angefangen hat. Ich gehe wieder einen Schritt weiter. Die Konsequenz aus all dem, wenn das stimmt, was ich sage, ist natürlich, wer, wenn nicht wir, kann diese wunderbare Hoffnung in diese Welt hineintragen? Ich denke, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das machen kann. Nicht jede Möglichkeit passt zu jedem. Jeder tickt ein bisschen anders, jeder hat ein bisschen anderen Charakter. Ihr wisst am besten selber, was da zu euch passt. Ich skizziere wieder ein paar Möglichkeiten. Unsere Hoffnung weitersagen. Wie macht man das? Ich denke so, wenn nötig, mit Worten. Aber meine Erfahrung ist, unsere Taten reden oft eine deutlichere Sprache als unsere Worte. Wenn Menschen an unserer Liebe, an unserer Freude irgendwie erkennen oder an unserer Liebe, an unserer Freude irgendwie, wenn sie darauf aufmerksam werden, dann fragen sie nach, warum bist du so? Und ich denke, dann ist eine gute Gelegenheit, weiter zu sagen, was meine Hoffnung ist. Eine andere Möglichkeit. Immer wieder auch aufmerksam durch meinen Alltag zu gehen. Wo begegne ich eigentlich Menschen, die traurig sind oder einsam? Wo ist jemand, der meine Hilfe braucht? Meine Erfahrung wieder ist die, dass man meistens gar nicht weit gehen muss. Und oft stolper ich vorbei an den Möglichkeiten, weil ich so beschäftigt bin. Oder eine provokante Möglichkeit. Vor Vegetariern ziehe ich meinen Hut, ich bin selber keiner. Aber unter unserer Fleisch- und Wurstproduktion, da ist doch ein großer Seufzer, unserer Mitgeschöpfe zu hören, oder? Und ich glaube, mancher Vegetarier hat da dafür ein feines Gespür. Mancher Vegetarier vernimmt dieses Seufzen. Und der Verzicht des Vegetariers darauf, Fleisch und Wurst zu essen, das ist doch ein Hoffnungszeichen, eben dieses Leiden irgendwie nicht zu akzeptieren. Es ist ein Hoffnungszeichen für eine Welt, in der das eine Geschöpf das andere nicht mehr aufessen wird. Also ich denke auf jeden Fall, wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet, dann müssen solche Zusammenhänge definitiv durchbrochen werden. Noch ein Beispiel. Also, nee, ich mache keine Beispiele mehr. Ihr könnt euch selber, man kann da ganz kreativ sein. Ihr habt es an mir gemerkt. Ich will euch da jetzt auch nicht zu nahe treten. Es ist immer die gleiche Frage. Wie können wir unsere Mitmenschen und dieser ganzen Schöpfung, wie können wir einfach im Leben so umgehen, dass unser Verhalten etwas sichtbar macht von der Hoffnung, die wir in uns tragen. Nämlich, dass Gott seine Herrschaft aufrichten wird und schon damit begonnen hat. Hoffnung auf die Neuschöpfung aller Dinge. Das war es eigentlich, was ich euch sagen wollte. Ein bisschen habe ich noch was. Aber das ist die Hoffnung, die wir in und durch Jesus Christus haben. Sie ist keine Seifenblase, wie die vielen anderen Hoffnungen, die wir in uns tragen. Ein letzter Gedanke. Wir erfahren heute und hier schon, auch wir, dass Gottes Herrschaft angebrochen ist. Wenn ich in mein eigenes Leben zurückblicke, macht ihr das für euers, dann erkenne ich da vielleicht nicht viele Highlights. Und ich habe jetzt nicht die Wunder erlebt, die Jesu Zeitgenossen erlebt haben. Aber ich wüsste doch etwas zu erzählen, was ich so interpretieren möchte und glaube ich auch so interpretieren kann, dass Gott hier und dort einfach auch Zeichen seiner Herrschaft, seiner anbrechenden Herrschaft auch in meinem Leben hat sichtbar werden lassen. Zum Beispiel immer wieder zu staunen über das Geheimnis seiner Liebe. Ist das nicht was Wunderbares? Sich zu freuen an so einem Bibeltext oder an diesen Liedtexten, die ihr vorher gesungen habt. Sich da tief innerlich zu freuen, das ist doch ein Anbrechen der Herrschaft Gottes. Oder Gemeinschaft zu erleben unter Christen, dass nicht nur die Familie gilt und mein kleiner Clan zu Hause, sondern dass wir hier als Gemeinde schon mal was vorab darstellen können, die Gemeinschaft aller Menschen. Ist das nicht so ein kleines Aufleuchten, ein kleiner Anfang des Reiches Gottes? Vielleicht auch ein großer. Oder manche von uns hat auch gnädige Führung erlebt, ein Aufleuchten von Gottes Herrschaft. Gleichzeitig, und man muss da immer beides sagen, gleichzeitig leben wir noch ganz in dieser Welt. Wir müssen wir erleben diesen Spagat. Gottes Herrschaft ist eben noch nicht vollendet. Wer im Leiden steckt, der kann ein Lied davon singen, wie schwer es ist, diese Hoffnung, die Jesus uns gibt, aufrecht zu halten, Leiden und diese Hoffnung zusammenzubringen. Das erlebt man im persönlichen, eigenen Leben, aber auch in der großen Welt. Unsere Welt ist seit Hiroshima bedroht von einer absoluten Vernichtung. Oder für mich selber zum Beispiel diese Bilder von Auschwitz oder so immer wieder, das kriege ich nicht zusammen mit der christlichen Hoffnung. In dieser Spannung leben wir und nur in dieser Spannung, eben noch nichts zu sehen von Gottes Herrschaft und der schon angefangenen und sich vollendenden werdenden Herrschaft Gottes, darin hat unsere Hoffnung ihr Elixier, ihr Lebensraum. Jetzt brauche ich eine Bibel, ich habe meine vergessen. Ich will euch noch einen kleinen Text vorlesen am Schluss. Gibt es keine? Sehr gut. Eine und ich habe es direkt aufgeschlagen auf den ersten. Wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bewirkt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit für uns gestorben, als wir noch gar nichts von ihm wussten, als wir noch Gottlose waren. So viel zu unserer Hoffnung. Amen.